Ich möchte ein paar Verse aus Apostelgeschichte 26 lesen. Apostelgeschichte 26. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt für dich zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich so. Und ich springe jetzt zu Vers 6 runter. Und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an die Väter ergangen ist, zu welcher unsere 12 Stämme durch Tag und Nacht anhaltenden Gottesdienst zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Noch einmal die Frage. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Mit dieser Frage wollen wir uns heute befassen. Meine Kernaussage ist, dass Gott Tote auferweckt, sollte nicht für unglaublich gehalten werden. Punkt 1. Aber es wird für unglaublich gehalten. Und ich möchte ein paar Statistiken vorlesen. Sagt man in Sachsen-Anhalt Statistiken? Eine Umfrage des Instituts MNIT im Auftrag des evangelischen Monatsmagazins Chrismon aus dem Jahr 2015 bestätigt, noch glaubt die Mehrheit der Deutschen an Gott. Das war vor fast 10 Jahren. Noch glaubten 62% der Befragten an Gott, 56 an Jesus Christus, aber nur 36% an Jesu Auferstehung von den Toten und noch weniger an das ewige Leben, 34%. Und zu der Aussage, Jesus ist leibhaftig von den Toten auferstanden, das könnten manche Theologen nicht unterschreiben. Jesus ist leibhaftig von den Toten auferstanden, stimmte etwa jeder fünfte Deutsche, 18%, der Aussage zu. Weniger Männer als Frauen, weniger jüngere Menschen als ältere Menschen, weniger Ostdeutsche als Westdeutsche. Also ist man hier männlich, jung, aus dem ostdeutschen Raum, dann ist man in einer kleinen Minderheit, wenn man doch zu der leibhaftigen Auferstehung Jesu steht. Warum glaubt man nicht daran? Dazu könnte man eine ganze Studie machen und ich werde auch dazu etwas sagen. Aber ich will einen, nur einen, zitieren, der dem christlichen Glauben den Rücken gekehrt hat. Und er sagte, ein wichtiger Grund, warum ich nicht an die Auferstehung glaube, sind die, ich zitiere, überwältigenden Beweise, dass eine Auferstehung nie stattgefunden hat. Verglichen mit den schwachen Beweisen, ich zitiere noch, dass Jesus zur Vergebung der Sünden auferstanden ist. Nun, zu anderen Jahren habe ich dann dies aus einer apologetischen Sichtweise erklärt, warum wir glauben, dass Jesus aus dem Grabe auferstanden ist. Das will ich heute nicht. Ich lasse seine Einwände einfach stehen. Ich erkläre nur, so denken manche. Und wenn man den historischen Kontext der damaligen Zeit Jesu berücksichtigt, war der Unglaube auch damals nie fern. Sogar die Jünger, die beobachtet hatten, wie Jesus Menschen von den Toten auferweckt hatte, rechneten nicht damit, dass Jesus selbst auferstehen würde, so oft er es ihnen aber gesagt hatte. Und selbst nachdem ihnen davon berichtet wurde, glaubten sie immer noch nicht auf Anhieb daran. Sie mussten zuerst davon überzeugt werden, bevor sie bereit waren, die Auferstehung zu vertreten. Aber vertreten haben sie es und sie haben sogar dafür mit ihrem Tod, mit ihrem Leben bezahlt. dass Gott Tote auferweckt, sollte nicht für unglaubwürdig gehalten werden, aber es wird es. Das war Punkt 1. Und beobachten wir die Menschen nur, so können wir schon zusammenreimen, warum die Auferweckung der Toten für unglaubwürdig gehalten wird. Der Text fragt, warum sollte es für unmöglich gehalten werden? Ich habe mir zu dieser Frage Gedanken gemacht und habe der Botschaft deshalb mit dem Titel versehen, die Auferstehung, warum unglaubwürdig? Ich gehe diese Frage heute eher philosophisch heran als historisch. Andere belegen die Tatsache durch sehr gute Argumente aus der Geschichte, aber ich will untersuchen, warum Menschen generell die Totenauferstehung für unglaublich oder unglaubhaft halten. Das ist der zweite von drei Punkten in dieser Botschaft und ist der zentrale Punkt. Also verliert nicht den Mut, wenn dieser zweite Punkt etwas länger dauert als der erste. Ich schlage folgende Erklärung vor, weshalb Menschen es für unglaubwürdig halten, dass Gott Tote auferweckt. Erstens, weil sie die Wunder vor ihren eigenen Augen nicht sehen. Nun, das sagen nicht nur die Christen, das sagen aber auch solche, die keine Christen sind. Eine Suche im Web zum Begriff Wunder der Natur ergab ein Buch, das so heißt, mit dem Nachsatz zum Innehalten und Staunen. Welche sind die in diesem Kinderbuch vorkommenden Wunder? Unter den 50 sogenannten Wunder sind folgende 6. Die Blätter von Bäumen, Schleiereulen, Maulwürfe, Sonnenblumen, das Honigbienenvolk und ein Seestern. Und das sind nur 6 von 50. Das, was man in diesem Kinderbuch liest, ist zwar interessant, aber ich wollte gerne wissen, weshalb diese zum Innehalten und Staunen sind. Also las ich etwas in die Materie ein, um zu sehen, wen wir bestaunen. Oder was? Da war zu lesen, junge Sonnenblumen wollen möglichst groß werden. Moment einmal, ich weiß, es handelt um ein Kinderbuch, aber bitteschön. Sonnenblumen wollen? Seit wann haben denn Blumen einen Willen? Aber lesen wir weiter. Junge Sonnenblumen wollen möglichst groß werden, um viele Insekten anzulocken, die ihre Pollen verbreiten. Das wollen die alten Blumen vielleicht auch, aber dafür können sie nichts. Im Gegensatz zu den jungen Blumen. Ich lese weiter. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Bienen am liebsten Sonnenblumen anfliegen, die warm sind. Na, ich kann mir schon vorstellen, dass die Wissenschaftler das herausgefunden haben, denn so etwas ist messbar und in einem Labor als Experiment zu wiederholen. Man kann zwei Sonnenblumen nebeneinander stellen, die eine aufgewärmt, die andere abgekühlt und messen, welche dieser beiden Blumen die Insekten lieber anfliegen. Dann aber liest man, also haben die Blumen die einzigartige Fähigkeit entwickelt, sich zur Sonne zu drehen. Haben sie das? Dass sie sich zur Sonne drehen, sogar in der Nacht, damit sie am nächsten Morgen hin zur Sonne schauen, das will ich nicht abstreiten. Aber haben Sie die Fähigkeit entwickelt, sich zur Sonne zu drehen? Und wenn ja, wie haben Sie das getan? Das wird natürlich nicht erklärt. Und wie weiß man, dass es Ihnen nicht von Ihrem Schöpfer gegeben wurde, sich hin zur Sonne zu drehen? Die Menschen wenden sich von dem Schöpfer des Lichts hinweg, während die Sonnenblumen sich zu ihrer Quelle des Lichts hinwenden. Seltsam. Ich wünschte mir, die Menschen würden sich zu dem Schöpfer des Lichts hinwenden. Aber wenn man liest, wie das Buch online verkauft wird, stellt man fest, überall um uns herum vollbringt die Natur Wunder. Jeden Tag, Stunde für Stunde, geschehen magische Verwandlungen direkt vor unseren Augen. Aber es ist nicht immer leicht, sie zu sehen. Diese bezaubernde Sammlung feiert die kleinen Wunder, die jeden Tag um uns herum geschehen. Wie es in Römer 1 steht, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Warum sollte es unglaubhaft sein, dass Gott Tote auferweckt? Nicht nur, weil man die Wunder vor Augen übersieht, sondern auch, weil man über das, was man sieht, nicht nachdenkt. Man existiert zwar, denkt aber nicht tief darüber nach. Ich will aber, dass wir über eine wichtige Frage etwas tiefer nachdenken. Lasst uns es praktizieren, etwas tiefer über etwas nachzudenken, als es die Menschen manchmal tun. Was sind Leben und Tod? Denn heute ist Auferstehungstag. Leben ist nicht etwas, was Menschen sind, also lebend, ja, aber Leben ist nicht etwas, was Menschen sind, sondern etwas, was sie haben. Jesus sagte, ich bin das Leben. Das konnte er sagen. Aber ich sage nicht, ich bin das Leben, sondern ich habe das Leben. Nun, ist Leben nur Information? Information ist schon wichtig und diese Gedanken kommen auch teilweise von Werner Gitz. Am Anfang war die Information. In unserem DNA, das Code für unsere Buchstaben, wofür es nur 4 verschiedene gibt, G, T, C, A, aus diesen werden 20 Aminosäuren gebildet, in etwa vergleichbar mit Wörtern. Und diese Aminosäuren bilden mehr als 100.000 Proteinen, die in sich etwas zu sagen haben, etwa wie Sätze. Aber wenn man stirbt, ist die Information immer noch da, bevor sie zerfällt, aber die verschiedenen Bauteile des Körpers können nicht mehr miteinander kommunizieren und sich gegenseitig helfen. Etwas Entschiedenes fehlt. Was ist es? Was macht den Unterschied zwischen Leben und Tod aus? Jakobus 2, Vers 26 sagt, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist der Glaube ohne Werke tot. Das Wort Pneuma wird manchmal mit den Worten Odem, Wind oder Hauch übersetzt. Aber es hat mit mehr zu tun als nur mit Atem. Es geht um etwas Immaterielles. Im Volksmund spricht man eher von der Seele, auf Griechisch Psyche. Das Wort Psyche wird oft durch das Wort Leben übersetzt. Bei dem Leben geht es generell um Folgendes. Personalität ist leicht zu unterscheiden von Persönlichkeit. Personhood auf Englisch, das, was eine Person ausmacht. Und dazu gehört auch die Persönlichkeit. Folgende sind Aspekte der Persönlichkeit. Der Wille, die Emotionen, die Intelligenz, der Verstand, die Neugierde und eine Menge mehr. Zum Menschsein gehört aber auch, dass man abhängig ist. Na, das findet man vielleicht nicht in einem Buch, aber es entspricht der Realität. Das Leben Gottes ist nicht abhängig. Das Leben der Menschen dagegen ist es und muss aufrechterhalten werden. Die Seele, nun ich weiß, ich könnte Menschen an dieser Stelle verlieren. Die Seele scheint für ihre Existenz nicht von dem Körper abhängig zu sein. Denn Menschen machen auch Erfahrungen außerhalb des zu reanimierenden Lebens oder Leibes, und diese Erfahrungen haben eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ich habe ja auch so etwas erfahren in einem Unfall, obwohl ich nicht reanimiert werden musste. Umgekehrt aber ist es anders. Der Körper scheint für seine Existenz von der Seele abhängig zu sein. Es kann eine Weile lang durch Menschen am Leben gehalten werden, fehlt aber zum Beispiel das Blut, fällt die Gesundheit vollkommen weg, somit ist auch das Leben völlig dahin. Bekommt man aber das Blut eines anderen Menschen, eine Transfusion, bekommt man damit keine neue Persönlichkeit. Für uns Menschen ist aber das Leben des Fleisches in dem Blut, 3. Mose 17, 11. Und doch ist Jesus offensichtlich ohne Blut ins Leben zurückgekehrt. Aber er ist für sein Leben nicht von Blut abhängig, aber wir sind es. Er sagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Merkt, dass das Blut nicht erwähnt wurde. Lukas 24, Vers 39. Eine andere Stelle lehrt, dass er mit seinem Blut in das Allerheiligste in den Himmel hineingegangen ist. Hebräer 6, verschiedene Stellen. Und man kann sagen, dass das Leben von dem Blut abhängig ist, das menschliche Leben ist abhängig von dem Blut. Und das Leben ist auch von dem Atem abhängig. Blut und Atem gehören schon zusammen, denn das Odem geht nicht einfach in die Lungen rein und unverändert aus den Lungen wieder raus, sondern das Odem wird durch das Blut auf den Körper, und zwar in jede letzte Winkel, übertragen. Dabei wird es geändert. Der Sauerstoff wird durch chemische Reaktionen in potenzielle Energie, die in Arbeit verwandelt wird, Bewegung, Wärme, Verdauung etc. Und als Abfallprodukt wird Kohlendioxid produziert, welches von dem Blut wieder an die Lungen zurückgeführt, damit dieses gespendete Lebensodem wieder abgegeben und gegen frisches Lebensodem ausgetauscht wird. Wir sehen, dass der Mensch für seine fortbestehende Existenz von unzählig vielen äußeren Faktoren abhängig ist. Wo kam das alles her? Ja, woher kommt denn das Leben? Wir wollen tief denken, obwohl dieser Punkt vielleicht am allerkürzesten ist. Das Leben ist kein Produkt des Zufalls. Auch die Wissenschaftler haben keine gute Erklärung dafür, wo das Leben hergekommen ist. Die Körper, das wollen sie erklären, aber das Leben selbst? Nein, es ist eine Gabe Gottes. Apostelgeschichte 17, Vers 25. Und wie lange besteht das Leben? Ja, das physische Leben leider nicht sehr lang. Der Mensch ahnt aber, dass sein immaterielles Leben, seine Seele, ewig überdauert. Die Grabstätten der Pharaonen und anderer längst verschollenen Kulturen wie die Terrakotta-Armee Qin-Shi-Huang-Dis geben dazu Zeugnis, dass Menschen davon überzeugt waren, das Leben geht weiter. Prediger 3, Vers 11 sagt, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit in sein Herz hineingelegt hat. Und generell stimmen wir mit dieser Aussage überein und setzen alles daran, dass das Leben weitergeht, auch wenn manchmal das Gegenteil behauptet wird. Die Seele lebt weiter. Ja, aber wo? Nun, ich möchte sagen, diesen Punkt habe ich nicht ausreichend entwickelt. Natürlich lebt der Mensch an einem von zwei Stellen, entweder in der Seligkeit oder in der ewigen Strafe. Was heißt natürlich? Die Bibel lehrt das, auch wenn heutzutage sogar sogenannten Evangelien das in Frage stellen, ganz von den Großkirchen zu schweigen. Aber das meine ich nicht. Ich meine nur vorübergehend, wo geht dann die Seele hin? Prediger 3, Vers 21 fragt, geht es aufwärts? Wer weiß, steht in dem Vers. Oder wie weißt du, dass der Menschenseele aufwärts und der Ruach des Tiers nach unten geht? Aber beide sind sich einig, das Leben weicht von dem Menschen. Die Seele geht aus dem Menschen hinaus. Darüber ist man sich ziemlich einig. Die Frage ist aber, kann es wiederkehren? Kann die Seele wieder in den Mensch zurückkehren? Das wäre eine Todesauferweckung. Manche glauben, dass der Geist eines Menschen unabhängig von seinem Körper zur Erde wiederkehren kann. Einmal glaubten die Jünger, dass sie ein Phantom gesehen hatten, Matthäus 14 oder Markus 6. Als Jesus auf dem Wasser ging, sahen sie ein Phantom, ein Geist. Damit meinten sie die Seele einer Person, der aber der Körper fehlte. Und daran dachten vielleicht die Jünger, als sie ihn vor Augen hatten, und er wollte, dass es ihnen klar wird, ich bin nicht nur ein Geist. Und er hat dann Speise zu sich genommen und sagte, denn ein Geist hat nicht, wie ich zitiert habe, Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Also sie meinten, der Geist würde da sein, aber sie konnten sich nicht vorstellen, dass der Leib zurückgekehrt sein würde. Aber wenn ein Geist ohne Leib zurückkehren könnte, was würde dagegen sprechen, dass der menschliche Geist in seinen Körper zurückkehren könnte? Ich will euch sagen, was dagegen spricht. Nicht Gottes Fähigkeit, sondern die momentane Verwesung des Verstorbenen. Das Auflösen und der Zerfall des menschlichen Körpers macht allein der Gedanke daran abscheulich. In was soll der Geist denn wiederkehren? Etwa in einem verwesten Leib? Daran wollen die Menschen zu Recht nicht denken. Das war die Einwand der Martha, Schwester des verstorbenen Lazarus. Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Man kann sie fast sagen hören, bitte tue das nicht, lass es lieber. Von wegen soll der Geist verweste Leiber bewohnen. Um dies zu verhindern, hat Gott vor langer Zeit den Baum des Lebens aus der Nähe der Menschen, oder besser die Menschen aus der Nähe des Baumes, entfernt, damit der Mensch nicht davon nimmt und ewig lebt. Bezogen auf einen verweslichen oder verwesten Leib, 1. Mose 3, die Verse 22 und 24. Eines Tages aber werden die Toten, die in Christus sind, in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt. Wie genau der Zustand der verurteilten Toten aussehen wird, weiß ich nicht. Johannes sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Es heißt nicht, dass sie unverwesliche Leiber hatten, aber sie hatten Leiber. Offenbarung 20, Vers 12. Wir müssen es aber dabei belassen. Wir haben etliche Minuten damit verbracht, uns zum Leben und zum Tod tiefer Gedanken zu machen. Die Auferstehung wird von Menschen für unglaubwürdig gehalten, und das kann man auch nachvollziehen, denn sie sehen die Wunder vor ihren Augen nicht. Und wenn sie sie doch sehen, so denken sie oft nicht tief darüber nach. Aber wenn sie doch darüber nachdenken, tun sie oft Folgendes. Die Menschen unterdrücken und missdeuten, was sie erahnen oder sogar beobachten können. Die Menschen leugnen die Existenz Gottes, obwohl sie ihn erahnen können. Aus dem Nichts kommt nichts. Aber nach ihrer Auffassung soll doch aus dem Nichts alles gekommen sein. Aber Johannes 1 lehrt uns, dass alles, was geworden ist, aus Gott kommt und nicht aus dem Nichts. Und Hebräer 11,3, nicht aus dem Vorhandenen. Das heißt auch der Raum und die Zeit und die Mathematik. Warum ist a hoch 2 oder a Quadrat, sagt man ja, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat? Warum ist 2 plus 2 4? Warum gibt es Naturgesetze? Warum kann man behaupten, der Druck eines Gases ist umgekehrt proportional zu seiner Konzentration und umgekehrt? Und ich habe Mitleid mit meinem Übersetzer. Das Volumen eines Gases ist umgekehrt proportional zu seinem Druck. Die Energie eines Photons ist umgekehrt proportional zu seiner Wellenlänge. Die Beschleunigung des Objekts ist umgekehrt proportional zu seiner Masse. Der Widerstand eines Metalldrahtes ist direkt proportional zu seiner Länge und umgekehrt proportional zu seiner Querschnittsfläche. Die Frequenz einer Welle ist umgekehrt proportional zu ihrer Wellenlänge. Gesetze, die dem Naturgeschehen zugrunde liegen. Alles Naturgeschehen untersteht einem zu allen Zeiten und überall unter den gleichen Bedingungen wiederkehrenden Zusammenhang. Was wir Naturgesetze nennen, sind Versuche des Menschen, diese von Gott vorgesehenen Ordnung des Universums in Regeln zu verfassen. Die Berechenbarkeit besteht schon. Das Universum ist berechenbar. Die Menschen nicht, aber das Universum schon. Denn die Berechenbarkeit wurde von Gott gegeben. Die Menschen sind nur dabei, diese zu entdecken, diese Gesetze, zu verstehen und in Formulierungen zu erklären. Das, was die Menschen aber nicht tun, sie gehen nicht weiter, um zu verstehen, wer die Gesetze geschrieben und erlassen hat. Ein Gesetz setzt einen Gesetzgeber voraus. Die renommierten Wissenschaftler und Entdecker der Vergangenheit wussten das, denn sie waren Theisten. Nicht wenige waren auch wiedergeborene Christen. Newton zum Beispiel ging von einem geordneten Universum aus und kam zu dem Entschluss, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Kepler wusste, dass es einen Gesetzgeber gab, ging ebenso von einem geordneten Universum aus und formulierte die Gesetze der Planetenbewegung. Aber ob man Theist ist oder nicht, geht man als Wissenschaftler von der Wahrscheinlichkeit aus, dass sich das Universum berechenbar verhält. Das heißt, die Wissenschaft gründiert auf christliche Gedanken. Die Wissenschaft geht davon aus, dass Experimente unter gleichen Umständen zu gleichen Ergebnissen kommen. Und daher gibt es Gesetze der klassischen und relativistischen Mechanik, Elektrodynamik, Optik, Thermodynamik und der Atomphysik, wobei Gesetze der Kernphysik noch weitgehend unerklärt sind. Man ist noch dabei, diese Gesetze zu verstehen, aber Gott hat sie längst geschrieben. Also leugnen die Menschen die Existenz Gottes und sie leugnen den göttlichen Ursprung des Lebens, haben wir schon gesehen. Wie oft hört man die Worte, ein Wunder der Natur? Menschen gebrauchen Worte, die auf Zweckmäßigkeit hindeuten, leugnen aber, dass es einen gibt, der dies bezweckt hat. Dies ist eine Missdeutung. Die Menschen sind nicht bereit, es Gott zuzuschreiben, sind aber gerne bereit, es der Natur oder dem Zufall zuzuschreiben. Ja, sie verleugnen Gott, sie verleugnen den Ursprung des Lebens. Und hier ist etwas, was sie tun, obwohl sie das klar vor Augen haben. Die Menschen leugnen die Komplexität des Lebens, obwohl sie Beweise für das Gegenteil vor dem Mikroskop haben. Sie reden von der sogenannten einfachen Zelle oder von primitiven Lebenswesen. Der preisgekrönte und unter den publiziertesten Wissenschaftlern der Welt, James Tour, der auf sehr wichtigen Gebieten wie Querschnittslähmung, Krebs, Demenz, Schlaganfall, Superkeime, Superbugs, die gegen Antibiotikum widerstandsfähig sind und so weiter, auf vorderster Front ist. Dieser James Tour, obwohl Jude, ist an Jesus, den Messias, gläubig. Er sagt, dass die einfache Zelle jeden Tag komplizierter wirkt. Eine Zelle ist eine erstaunliche Maschine, sagt er. Sie ist nicht nur ein Klumpen Protoplasma. Jeden Tag wird es schwieriger, ein Szenario für den Ursprung des Lebens zu entwerfen. Denn die Ursprünge des Lebens werden jeden Tag komplexer. Oder zumindest kommen sie den Menschen so vor. Eine Zelle ist eine Fabrik. Sie hat eine Lipid-Doppelschicht, die extrem selektiv ist, um bestimmte Dinge hereinzulassen und andere nicht. Sie hat all diese Unterstrukturen, in denen Energie erzeugt wird. Sie hat diese Mikrotubuli, die sich bilden können, so dass man Materie von Punkt A nach Punkt B bewegen kann. Und sobald das Materie mit der Bewegung fertig ist, brechen die Mikrotubuli ab und wandern woanders hin. Warum lässt die Zelle sie nicht dort? Weil sie sonst zu starr werden würde. Es ist einfach eine erstaunliche Fabrik, was in einer Zelle passiert. Dann fährt er fort. Organismen kümmern sich um das Leben. Der Chemie hingegen ist das Leben völlig gleichgültig. Chemikalien haben kein Anliegen nach dem Leben oder Leben fortzusetzen. Lebewesen schon. Es hat sich noch nie gezeigt, dass sich Moleküle ohne eine biologische abgeleitete Einheit, die auf sie einwirkt, in Richtung Leben entwickeln. Niemals. Moleküle haben kein Interesse daran, sich zum Leben zu entwickeln. Sie interessieren sich nicht für das Leben. Sie haben kein Gehirn. Aber man braucht unregelmäßige Muster. Das haben wir in DNA. Das haben wir in Computerprogrammen. Man braucht unregelmäßige Muster, um Komplexität für lebende Systeme zu erreichen. Was braucht man zum Leben? Kohlenhydrate, Nukleinsäuren, Aminosäuren und Lipide. Diese sind die vier grundlegenden Klassen von Chemikalien, die für das Leben benötigt werden. Aber Moleküle wissen nicht, wohin sie gehen. Sie haben kein Ziel. Die Parameter für Temperatur, Druck, Lösungsmittel, Licht oder kein Licht, pH-Wert, atmosphärische Gase müssen sorgfältig kontrolliert werden, um komplexe Strukturen aufzubauen. Es führt kein Weg daran vorbei. Das ist es, was wir zum Leben brauchen. Das nennt man einfache Lebenswesen. Wisst ihr, was es noch gibt? Und ich werde jetzt nicht in die Details gehen können. Es gibt Symbiose. Schon gehört? Sind Lebenswesen, die füreinander leben und voneinander abhängig sind. Pflanzen, die Bienen brauchen. Bienen, die Pflanzen brauchen. Kannenpflanzen, die Spitzhörnchen brauchen. Putzerlippfische, die Kunden brauchen. Krokodile, die Regenpfeifer brauchen, Clownfische, die Anemonen benötigen, Blattläuse, die Ameisen brauchen und so weiter. Das heißt, wenn es nur das eine Wesen gegeben hätte, ohne das andere gleichzeitig, hätte das eine nicht überlebt und umgekehrt auch nicht. Und was noch komplizierter ist, man braucht nicht nur ein Wesen, sondern zwei, männlich und weiblich. Sagen wir, es wäre möglich, dass ein Mann entsteht. Ja, aber das war's denn schon. Ohne Frau gleichzeitig, okay. Wer bei einer Geburt war, wer war schon, ob Tier oder Mensch, okay, fast alle, mussten von der komplexen Abfolge von biologischen Prozessen beeindruckt sein. Ich weiß, wie ich geweint habe bei den Geburten, als ich gesehen habe, was alles von alleine geschehen ist und sich wieder instand gesetzt hat. Die Geburt mit ihren verschiedenen Hormonen, Oxytocin, Adrenalin, Endorphine und Prolaktin und weiteren beteiligten Hormonen, Östrogen, Progesteron, Prostaglandin und Relaxin. Gut, nächstes Mal lasse ich Lothar diese Botschaft halten, zumindest diesen Punkt, denn er war Frauenarzt jahrelang. Aber stellen wir uns vor, ein dieser Hormone hätte gefehlt oder wäre in der falschen Proportion, dann würde es das Leben nicht geben. Sie müssen alle zur selben Zeit in richtigem Verhältnis zueinander da sein, sonst ist das Leben nicht möglich und kann nicht fortgesetzt werden. Wie kommt es, dass du verschiedene Speisen herunterschluckst und dein Körper weiß, die Vitamine an die richtigen Stellen hinauszutragen? Wie kommt es, dass verschiedene Faktoren im Universum aufeinander perfekt harmonisiert und abgestimmt sind, sodass das Leben auf Erden nicht nur möglich, sondern auch, nicht nur möglich ist, sondern auch weiter besteht? Was meine ich damit? Die richtige Entfernung von der Sonne. Zu nah, wir verbrennen. Zu weit, wir frieren. Die richtige Neigung zu der Sonne, damit beide Hemisphäre so gleich warm, gleich kalt sind. Die richtige Erdrotation, das hat alles mit der Wärme zu tun. Die richtige Masse, damit die Luft nicht entweicht und wir nicht zerdrückt werden. Die richtige Zusammensetzung von Grundelementen. Eine meiner Töchter hat diese Woche eine Infusion bekommen von Eisen. Eisen darf nicht fehlen. Das Vorkommen des flüssigen Wassers zwischen 0 und 100 Grad C, also Celsius. Wo gibt es das in dem Universum? Die Existenz eines Satelliten, ich meine des Mondes, der die richtige Masse und den richtigen Abstand hat, damit die Meere durch Gezeiten ausreichend in Bewegung bleiben, sodass sie frisch bleiben. Und andererseits nicht so stark, dass sie das Land mit verheerenden Tsunamis wegschwemmen. Der Schutz des Planeten Jupiters, damit wir nicht ständig von Asteroiden bombardiert werden. Der Schutz des Magnetfeldes, damit wir nicht durch die Strahlung der Sonne vernichtet werden, um nur wenige Beispiele zu nennen. Ich will nur, dass wir erkennen, es ist alles andere als einfach. Es sieht eher nach Planmäßigkeit aus. Wie die Liedermacherin Margaret Birkenfeld 1975 schrieb, es ist nicht von selbst gekommen, Gott hat es gemacht. Jede Blume, jedes Blättchen hat er ausgedacht. Die Menschen leugnen die Existenz der Seele. Nun, wie sollen Ideen durch physische Phänomene erklärbar sein? Wie ist durch einen Urknall das Phänomen entstanden, dass ich eine Idee haben kann, es in Worten verfassen, die dann bei dir ankommen und verarbeitet werden, sodass du wiederum meine Idee annimmst, ablehnst oder verbesserst? Ist das nicht eher ein Indiz, dass wir in dem Bilde des großen Denkers und Schöpfers erschaffen worden sind? Was ist denn eine Idee? Was ist ein Gedanke? Was ist eine Vorstellung? Was eine Fantasie? Was ein Traum? Was richtig und falsch? Warum ist Massenmord verkehrt? Warum ist Infantazid allgemein für schlecht gehalten? Was ist ein Gewissen? Sind diese Phänomene auf einer chemischen Ebene, auf einer molekularen Ebene zu erklären? Was ist Schönheit? Was ist die Ästhetik? Was ist Musik? Warum sind manche Dinge wohl und manche übelriechend? Was ist Gemütlichkeit? Was ist Schmerz? Warum kann man Phantomschmerzen in einem fehlenden Glied spüren? Was sind diese ohne die Existenz einer Seele? Aber die Menschen leugnen die Seele. Die Menschen leugnen, wie gesagt, die Existenz Gottes. Und folglich lehnen sie auch die Heilige Schrift ab. Und Gott hat in Lukas 16 schreiben lassen, dass wenn ein Mensch nicht an die Schriften glaubt, er nicht durch eine Todesauferweckung überzeugt wird. Es ist kein Wunder, dass die Menschen nicht an die Auferweckung der Toten glauben, denn sie glauben nicht an Gottes Wort. Sie glauben nicht an Gott. Sie glauben nicht an die Seele und manches andere auch. Dass Gott Tote auferweckt, sollte nicht für unglaublich gehalten werden. Ich weiß, es wird für unglaublich gehalten. Und man kann auch verstehen, warum das so ist. Denn man sieht, dass die Menschen auf allen anderen Gebieten so sind. Und trotzdem soll man es nicht für unglaubwürdig halten, weil es einfach nicht richtig ist, weil es doch plausibel ist. Du sagst, ja, aber ich habe es noch nie gesehen. Es ist aber plausibel, obwohl man es niemals Augen bekommen hat. Ja, manche sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe. Quatsch. Wir sind darin nicht konsequent. Siehst du die Luft, die du atmest? Glaubst du aber daran? Siehst du den Wind, der dich manchmal fast umpustet? Glaubst du aber daran? Siehst du den Strom, den du dir zu Nutzen machst und hoffentlich nicht anfasst? Siehst du die Liebe? Seht ihr den Mond dastehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Matthias Claudius. Du hörst Vogelgezwitscher. Ihr könnt merken, was gerade los war, als ich das geschrieben habe. Und weißt, dass es draußen Vögel gibt, ohne dass du aufstehst und nachguckst. Du siehst, dass es morgens schon hell ist und glaubst, dass die Sonne aufgegangen ist. Du musst nicht zuerst hinausgehen und dir vergewissern, dass es so ist. Du siehst dein Haus und weißt, dass es einen gegeben hat, der es erbaut hat. Du musst nicht dabei gewesen sein. Du glaubst an, Entschuldigung, mit Verlaub, dein eigenes Gehirn, obwohl du es vermutlich niemals zur Sicht bekommen hast, hoffentlich nicht. Und ob du an die Schöpfung oder die Evolution glaubst, glaubst du damit an etwas, was du nicht gesehen hast. Evolutionisten sind auch Gläubige. Sie glauben an das, was sie nicht beobachtet haben. Warst du da? Und wenn du falsch liegst, bist du trotzdem gläubig. Die Frage ist aber, woran? Wem glaubst du? Den Wissenschaftlern? Hey, übrigens gibt es eine Menge Wissenschaftler, die nicht an die Evolution glauben. Okay, nur damit wir darüber im Klaren sind. Und ist das zuverlässig, woran du glaubst? Und eines, woran du glauben sollst, ist, dass Gott die Toten auferwecken kann. Er hat sie doch gemacht, bevor sie gestorben waren. Er kann sie wieder machen. Du sollst daran glauben, es ist plausibel, obwohl du es nicht gesehen hast, weil es einfach in Gottes Natur liegt, so etwas zu tun. Und das weißt du auch ganz genau. Denn du erahnst seine ewige Kraft und Gottheit. Gott kann es. Er hat das Leben gegeben, er kann es zurückerstatten. Er hat die Leiber aus Staub des Erdbodens gemacht, er kann sie rekonstruieren. Für Gott ist das kein Ding. Gott kann es. Und Gott hat es. Er hat es im Alten Testament getan, er hat es auch im Neuen Testament getan. Die Menschen, die es zu Augen bekommen hatten, waren eher bereit für diese Tatsache zu sterben, als sie zu leugnen. Stirbt man mit Absicht für das, wovon man weiß, dass es eine Lüge ist? Warum waren sie bereit, mit ihrem Leben zu bezahlen? Weil sie davon überzeugt waren, es war richtig. Sie waren Augenzeugen. Es wäre Hochverrat gewesen, wenn sie es geleugnet hätten, um ihr Leben zu erhalten. Dabei hätten sie ihr ewiges Leben nicht gehabt. Okay, nicht erst einmal gehabt. Gott kann es, Gott hat es und Gott wird es, denn er hat's versprochen. In Johannes 14, 19 sagte Jesus, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Dies ist nicht nur eine Frage der Meinung, sondern eine Frage des Heils. Wir fangen mit der Frage an. Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Warum wohl? Weil du im Grunde sowieso ungläubig bist? Aber willst du gläubig werden? Dann nehme bitte diesen Satz zu Herzen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, Herrn über Leben, Herrn über Tod, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und wisst ihr was? Von diesem Augenblick zum nächsten könntest du gläubig werden, wenn du bereit wärest, daran zu glauben und Jesus als deinen Herrn zu bekennen. Du stehst an der Weiche und die Entscheidung für oder gegen den Herrn, die Entscheidung an ihn zu glauben oder nicht an ihn zu glauben, trägt große Folgen. Bestimmt darüber, an welchem Ziel du ankommst. Ich möchte euch nur ermutigen, gebt bitte den Unglauben auf. Entscheidet euch für den Glauben. Warum unglaublich?